أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة البقرة 172 bis 176. Allah subhanahu wa ta'ala spricht die Gläubigen an und sagt: Ya ayyuhal ladhina amanu, O diejenigen, die ihr glaubt. Wer ist also angesprochen? Wir sind angesprochen. Denn wir bezeichnen uns doch als Gläubige. Wir glauben an Allah und glauben an den letzten Tag. Wir glauben an den Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Also müssen wir auf diese Botschaft jetzt mit großer Aufmerksamkeit zuhören. Denn Allah sagt, Ya ayyuhal ladhina amanu. Und wir haben schon öfters gesagt, dass dieses Ya ayyuha eine Wortform ist oder eine Anredeform ist, die viel Aufmerksamkeit und Betonung auf das Folgende legt. Allah sagt, Kulu min tayyibati ma razaqnakum. Esst von den guten, reinen Dingen, mit denen wir euch versorgt haben. Tayyibat. Tayyib ist das Gute und Reine, also pur sein, rein sein und gut sein, womit Allah uns versorgt hat. Washkuru lillah, und dankt, seid dankbar für Allah, in kuntum iyyahu ta'budun, wenn ihr ihm alleine dient. Wenn wir Allah dienen, wenn wir Ibadah nur für Allah machen, dann soll auch der Dank nur zu Allah gerichtet sein und nicht behaupten, wir dienen zwar Allah, aber wir danken noch dem und dem und dem, von dem wir denken, dass er uns auch mitversorgt. Oder von dem wir denken, dass wir diese guten Dinge auch erhalten haben. Nein, Shukr, Dankbarkeit, gebührt dann auch nur Allah subhanahu wa ta'ala. In zwei oder drei Ayat davor wurden alle Menschen angesprochen und Allah subhanahu wa ta'ala sagte, Ya ayyuhun nas, o ihr Menschen. Ja, das war Ayah 168. Genau. Das Ya ayyuhun nas, o ihr Menschen, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Esst von dem, was auf der Erde ist, halalan, erlaubt, und tayyiba, es soll gut sein. Also es soll erlaubt sein, Allah soll es erlaubt haben, und tayyiba, es soll auch gut und rein sein. Also gut und rein, das werden wir gleich nochmal besprechen, was das genau heißt. Aber hier im Besonderen erwähnt Allah oder spricht Allah nochmal die Gläubigen an. Gut, er zieht sie also zu einer bestimmten Verhaltensweise. Und zwar geht es um das Essen. Etwas sehr Alltägliches, etwas, was wir buchstäblich jeden Tag sogar mehrmals machen, Nahrung zu uns zu nehmen. Und man vielleicht denken würde, was hat das denn in einem religiösen Buch jetzt zu suchen, was ich essen soll und was nicht. Aber das Essen hat, wie wir schon sagen, in jedem menschlichen Leben eine große Stellung. Also allein wenn wir berechnen, wie viel Zeit damit vergeht, Essen einzukaufen, dann zuzubereiten, zu sich zu nehmen, zu verdauen und auch die zum Beispiel jetzt abwaschen, all die Sachen, wenn wir das alles zusammenzählen würden, ich denke, da geht vielleicht sogar ein Drittel unserer Lebenszeit locker darauf. Weil es hat eine große Stellung im Leben und genauso hat es auch eine große Stellung, was unsere Persönlichkeit angeht. Das Essen, was wir zu uns nehmen, die Nahrung, wirkt sich auf unsere Persönlichkeit aus. Und Allah hat es also in diesem Buch, im Koran, wurde nichts ausgelassen, was wichtig ist für den Menschen, was seiner Rechtleitung dient. Und im Besonderen die Gläubigen und die Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die ja, wie wir gelernt haben, Ummatan wasata ist, also eine bestimmte Rolle zu erfüllen hat. Sie soll die anderen Menschen zu Allah einladen, soll also mit anderen Worten eine vorbildliche Beziehung zu Allah pflegen, eine vorbildliche Art der Gottesanbetung praktizieren. Und in dieser vorbildlichen Art muss sie natürlich auch genau wissen, wie sie sich auf beste Art und Weise zu ernähren hat. Das ist also nichts, was man nebenbei mal kurz erwähnen kann, sondern Allah subhanahu wa ta'ala hat das hier im Koran erwähnt und darum sollten wir uns auch wirklich Gedanken darum machen, womit ernähre ich mich und womit ernähre ich meine Familie. Und wenn es nicht diesen Kriterien entspricht, die Allah im Koran oder in der Sunna auch erwähnt hat, dann sollten wir diese Sache umstellen und nicht denken, das ist hier etwas sehr Persönliches, was hat die Religion damit zu tun. Ja, wie wir schon sagten, Islam, oder wie Allah subhanahu wa ta'ala auch im Koran sagte, dass Sibrat Allah wa man ahsanu min Allahi Sibra, die Farbe von Allah. Ihr erinnert euch, am Ende vom ersten Juz kam diese Ayah und wir hatten gesagt, dass diese Farbe von Allah, dass damit die Religion von Allah gemeint ist, in der wir also ganz und gar uns einfärben sollen, eintauchen sollen. Wie in einem riesen Bottich, stellt euch vor, da ist eine Farbe und man soll das Tuch ganz und gar da reintauchen. Kein Fleckchen von diesem Tuch soll frei von dieser Farbe bleiben. Soll alles einheitlich gefärbt sein. Genauso soll unser Leben einheitlich die Religion von Allah widerspiegeln. Und nicht in einer Hinsicht sind wir sehr religiös, was unsere Gebete angeht, unsere Kleidung angeht. Und in anderer Hinsicht, was unsere Freizeitbeschäftigung angeht, was unser Essen angeht, spürt man überhaupt nichts davon, dass wir gottesergebene Diener von Allah sind, die der Sunna unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam irgendwie folgen würden. Sondern das alles muss durchwirkt sein von der Religion, von dem Dien, von Allah, von dem Vorbild, das beste Vorbild unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und der Lehre des Koran. Also Allah subhanahu wa ta'ala sagt, esst von den reinen guten Dingen und dankt Allah. Dankt Allah. Tayyib ist alles, was gut und rein ist, also geschmacklich erfreulich ist, nahrhaft ist und auch, damit es nahrhaft sein kann, auch natürlich belassen ist. Ja, also das könnte man alles in Tayyib als Tayyib verstehen. Weil natürlich, was nicht nahrhaft ist, was dich sogar noch krank macht, weil es zum Beispiel, jetzt aus unserer Zeit ein Beispiel, so viele Zusatzstoffe enthält. Oder weil die natürliche Beschaffenheit dieser Nahrung so sehr verändert wurde, mit Geschmacksverstärkern oder mit Salzen oder mit komischen Zusatzstoffen etc., dass die an sich der Gehalt der Nahrung sehr minimal gemacht wurde oder sogar fast verschwunden ist. Also es sollte nahrhaft sein, nahrhaft geblieben sein. Dazu müsste es normalerweise natürlich sein. Es sollte auch nicht faul oder schmutzig sein. Ja, also zum Beispiel diesen Gedanken, den wir vielleicht in anderen Religionen finden oder in manchen Gruppierungen vielleicht finden, die sehr viel Wert auf das Spirituelle vielleicht legen, dass sie sagen, nein, unser Körper ist gar nichts wert und unser Körper ist nur eine etwas Schlechtes, was wir überhaupt nicht irgendwie, diesem Schlechten dürfen wir überhaupt nicht nachgeben und deswegen essen wir nur Nahrung, die schon alt und verdorben ist. Ja, gibt es ja solche Ideen oder solche Gedanken oder Richtungen, die sich in einer Religion auftauchen können. Aber wir sehen am Beispiel des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er gutes, frisches Essen gegessen hat. Wir sollen uns nicht extra schaden, indem wir so verfaulte Sachen essen oder so schon über dem Datum hinaus liegende Sachen essen, dass wir genau wissen, wenn ich das esse, dann werde ich krank dadurch. Ja, das ist nicht Frömmigkeit, dass wir uns extra krank machen. Allah hat im Koran gesagt, esst von den guten und reinen Dingen. Nicht schmutzig, schädliche, faule oder unseren Körper schadende Dinge. Ja, unser Körper ist auch eine Amana von Allah und wir können nur, also je gesünder der Körper ist, desto gesünder wird auch der Geist sein. Das hängt miteinander zusammen. Und desto gesünder wird auch die Ibadah sein. Der Gottesdienst wird besser und gesünder, je zäher und stärker, vitaler der Körper ist. Desto besser wird der Ibadah sein. Wie ein Gelehrter zum Beispiel einmal sagte, das sag mir, was du isst, und ich sage dir, wer du bist. Subhanallah. Also so einen großen Zusammenhang sahen die wissenden Menschen zwischen Nahrung und Persönlichkeit. Und heute ist sowieso in unserer Zeit schon wissenschaftlich erwiesen, dass das Essen, die Nahrung, sich auf die Persönlichkeit auswirkt. Und warum soll es also dann rein und gut sein? Ja, zum Beispiel, wenn man kränklich ist, aufgrund der Nahrung. Ja, weil man zum Beispiel nur Fastfood zu sich nimmt, weil man nur sehr fettige Sachen zu sich nimmt, sehr alte Sachen nur isst. Oder ja, diese Cola- und Chips-Mentalität umsetzt in seinem Leben, dann ist man natürlich auch entsprechend träge, entsprechend kränklich. Und ein kränklicher, träger Muslim wird nicht so viele Pflichten erledigen können, wie zum Beispiel ein vitaler und starker Muslim. Keiner von beiden ist schlechter, oder das ist keine Wertung, nur um das festzustellen, wie will man einen Kranken besuchen gehen, wenn man selber ganz Zeit krank ist? Wie will man der Umma zu Diensten stehen, aktiv etwas leisten können, zum Beispiel eine Moschee mit aufbauen oder Kranken besuchen oder jemandem was beibringen, wenn man selber ganz Zeit mit seiner Gesundheit beschäftigt ist. Ja, das sind alles Dinge, die muss man bedenken und so eine weitere Auswirkung hat also das, die Nahrung auf uns. Und die Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam soll ja ein Beispiel für die Leute sein. Ummatan wasata. Wetteifert in den guten Dingen, wetteifert in den guten Taten. Und wie sollen wir das denn machen, wenn die Quelle von unserem Leben, das Essen, die Nahrung, unrein und ungesund ist? Wie sollen wir das machen, wenn das, woraus wir uns jeden Tag Energie holen, wenn das schon unrein, ungesund, schädlich oder voll von Dingen ist, die dem Körper erwiesenermaßen schaden? Wenn das so ist, dann wie können wir eine gesunde Persönlichkeit entwickeln, die auch dem Dien umso besser dienen kann, der Religion umso besser dienen kann? Und wir erinnern uns auch an diesen Fehler oder an diese Schwäche von Bani Israel, die im Koran erwähnt wurde, dass wir Mann und Salwa von Allah subhanahu wa ta'ala erhielten, dass sie eine sowieso eine Wundernahrung war, also das wurde ihnen direkt vom Himmel beschert und natürlich, das wurde direkt von Allah geschickt, war das, was die Gesundheit und natürlich auch Geschmack anging, sehr gehaltvoll und natürlich vorzüglich. Aber sie, weil es ihnen mit der Zeit langweilig wurde oder einfach nicht mehr passte, sagten sie, wir haben keine Geduld mehr auf diese Nahrung, wir wollen andere Sachen haben. Und wir erinnern uns, was verlangten sie nochmal? Sie verlangten unter anderem Dinge, die eher den Geschmack, also Knoblauch und Linsen und Zwiebeln, das sind so Dinge, die fügt man dem Essen hinzu, damit der Geschmack sich verbessert. Die sind nicht ungesund, um Gottes Willen, die sind sehr gesund, aber eher Gewürze sind als richtiges Essen. Ja, also unter anderem. Sie verlangen unter anderem nach Dingen, die eher Gewürze sind als richtiges Essen. Und wenn wir das jetzt übertragen auf uns und dabei denken, dass wenn wir Ummat al-Wasata sein sollen, wenn wir Gläubige sein sollen, die ein vorbildliches, auf Allah hingerichtetes Leben führen und dabei aber, was unsere Nahrung angeht, nur auf unsere Geschmacksbefriedigung achten. Also nur darauf achten, schmeckt es mir oder nicht, egal was die Gesundheit sagt, egal was der Inhalt dieses Essens sagt, egal was meine Vitalität danach sagt. Hier Hauptsache mein Geschmack. Was ist denn Geschmacksbefriedigung? Ist ja eine Art von Triebbefriedigung. Ja, seinen Trieben zu folgen. Und ein Mu'min sollte sich davon fernhalten. Natürlich soll das Essen schmecken. Wir sollen nicht etwas uns zwingen, etwas zu essen, was uns zuwider ist. Aber das zur obersten Priorität zu machen und eher auf Geschmack als auf die Gesundheit zu achten, das ist, wallahu alam, nicht etwas, was uns so vorgegeben wurde oder uns so gelehrt wird. Also wir sollen von den guten und reinen Dingen essen und Allah danken. Und diese Ayah sagt auch, also Allah befiehlt ja hier, dass esst von den guten und reinen Dingen. Das heißt auch, dass wir sollen auch nicht etwas, was Allah zu halal und tayyib erklärt hat, also Allah hat gesagt, das ist okay, das könnt ihr essen. Und dann kommen wir an, durch unsere Traditionen oder durch unsere Vorgaben unserer Vorväter oder durch einen Trend oder durch irgendetwas und sagen, nein, das ist verboten. Und diesen Fehler machten die Mushrikin zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und auch die Bani Israel hatten eine ähnliche Sache sich verboten. Dazu kommen wir noch inshallah in einer anderen Ayah. Und zwar die Mushrikin zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam hatten sich gewisse Kamelarten verboten. Ja, und manche von denen widmeten sie auch ihren Götzen. Und nach dieser Widmung war es ihnen also verboten, von deren Fleisch irgendwas zu sich zu nehmen. Und Allah, in einer anderen Sura wird Allah darüber noch genauer sprechen, subhanahu wa ta'ala, dass nein, Allah hat nichts davon festgesetzt, sondern das sind alles Sachen, die sie sich selber ersonnen haben. Ja, man soll nicht, wenn Allah etwas halal gemacht hat, dass wir dann kommen und Allahs Güte einschränken durch unsere eigenen Restriktionen und durch unsere eigenen Haram-Erklärungen. Also das ist genauso Haram etwas, genauso verboten, genauso verurteilt bei Allah, dass wir als Menschen etwas verbieten, was Allah erlaubt hat, genauso schlimm, wie dass wir etwas erlauben, was Allah Haram gemacht hat. Also da irgendwie auf irgendeine Art und Weise mitmischen zu wollen als Mensch, ist eine große Sünde vor Allah subhanahu wa ta'ala und davon sollen wir uns fernhalten. Und also, wir sollen also essen, ja, genießt die Dinge, die Allah euch gegeben hat, die halal sind, tayyib sind, die euch nützlich sind, die euch nicht schaden. Und, aber was sollen wir nicht vergessen, das nämlich ma razaqnakum, womit wir euch versorgt haben. Vergesst nicht, dass Allah der Versorger ist, dass es in Wahrheit alles von Allah kommt. Denkt nicht, dass dies eure eigene Leistung ist oder mein Reichtum, mein Verdienst. Ich habe mir das verdient. Nein, denn hinter all diesen Dingen steht Allah subhanahu wa ta'ala und er ist Ar-Raziq, der Versorger, mimma razaqnakum, womit wir euch versorgten. Und was soll sich dann aus diesem Gedanken ergeben? Washkuru lillah, und dankt Seid dankbar für Allah allein. In kuntum iyyahu ta'budun, wenn ihr denn ihm alleine dient. Shukr nur für Allah. Und Shukr ist, wie Jusairi das erklärt, dass man, also Shukr ist, Dankbarkeit ist, dass man erstmal die Gabe zugibt. I'tiraf von der Ni'ma macht. Also zugibt, ja, das ist von Allah. Das habe ich von Allah bekommen. Ich habe nichts damit zu tun. Das ist nicht meine Größe, mein Verdienst, meine Arbeit, ja, mein Lohn, der das ermöglicht hat. Nein, zugeben, das ist nicht von mir, das ist von Allah subhanahu wa ta'ala. Ja, zugeben, dass man das von Allah bekommen hat, dass man selber nicht vermag, sich das selbst zu erwerben. Und dann, Shukr, nicht nur zugeben, sondern dann Allah auch dafür loben und danken. Hamd aussprechen. Also nicht nur jetzt wörtlich Alhamdulillah sagen, sondern das auch also bekennen mit der Zunge. Das, ja, ich lobe Allah dafür. Allah ist irgendwie großzügig gewesen. Allah hat mir das, Allah hat mir eine Gnade erwiesen. Ich danke Allah dafür. Und dann, das ist sehr wichtig, Shukr ist auch, dass man diese Ni'ma dann, diese Gabe, diese Gnade, die Allah einem gegeben hat, hier in Form von Rizq, von Versorgung, dass man die dann auch für Allahs Zufriedenheit nutzt. Was ist Allahs Zufriedenheit? Erstens schon mal, dass man nicht damit ungehorsam macht. Dass man, Allah hat dir was gegeben und du benutzt das, um Allahs Allah ungehorsam zu sein. Nein, sondern du sollst es benutzen, aber so, dass Allah damit zufrieden ist. Also zum Beispiel, Allah hat uns Essen gegeben, dann sollen wir das Gute davon essen, Allah dafür lobpreisen und nicht, dass wir Haram-Geschäfte oder durch Haram-Mittel oder durch oder von dem Essen auch die Sachen essen, die Allah verboten hat, davon sollen wir uns fernhalten. Das wäre keine Dankbarkeit. Allah gibt uns so viel Risk und so viele Dinge, mit denen er uns versorgt hat, und wir suchen uns davon genau das aus, wovon wir wissen, Allah hat uns das verboten. Also das alles ist Shukr. Im Arabischen nennt man Dabbatun Shakur, also ein dankbares Tier. Shakur, dieses Wort, wenn das in einem Satz mit einem Tier erwähnt wurde bei den Arabern, also in Dabbatun Shakur, dann war das, beschrieb man damit ein Tier, welcher durch seinen Zustand zeigte, dass sein Herr gut zu ihm ist. Also jetzt stellt sich eine Kuh oder ein Schaf oder so vor, und seine Wohlgenährtheit oder sein Zustand, sauber gepflegt, was auch immer, zeigt, mein Herr ist gut zu mir. Subhanallah. Und ihr erinnert euch an dieses Hadith, dass wenn Allah jemandem Gutes gegeben hat, dann mag er es, dass er die Spuren davon an seinem Diener sieht. Also wenn Allah dir Versorgung gegeben hat, Mittel gegeben hat, mit denen du dich versorgen kannst, dann sollst du auch nicht die frischen Sachen alle beiseite lassen und das Verfaulte zu dir nehmen. Das, nein, nein, ich bin ja so bescheiden, deswegen esse ich jetzt das faule Stück Brot, das schon verschimmelt ist. Weil ich bin ja sowas von bescheiden und so fromm, deswegen lasse ich jetzt dieses frische Stück Brot und nehme dieses verfaulte Stück Brot, weil ich ja meinem Körper überhaupt nichts Gutes tun möchte. Nein, das wäre nicht Frömmigkeit. Shukr wäre, dass du das Frische nimmst und aber mit, auch dabei dankbar bleibst, also oder dafür auch dankbar bist. Und Shukr oder Shakara, dann dieses Wort gebrauchten die Araber auch für eine, zum Beispiel für eine Kuh, die trotz wenig Futters viel Milch gab. Also das, diese Bedeutung kommt auch in Shukr rein. Dass auch wenn mal wenig da ist, dass man dann nicht direkt in Klagen und in Beschwerden ausbricht und all das Gute, was Allah bis dahin erwiesen hatte, vergisst oder was man auch an Gutem noch hat, dass man das alles ignoriert und nur das Schlechte sieht, was man gerade zu erleiden hat, sondern auch wenn mal wenig da ist oder auch wenn es mal nicht nach eigenen Wünschen geht, ja, wenn man zum Beispiel nicht so viel verdient hat oder wenn der Kühlschrank mal nicht so voll ist oder wenn es mal heute nicht die Lieblingssorte von Eis gab, sondern nur eine andere Sorte, dass man sich dann nicht direkt beklagt, sondern immer noch viel gibt, mit anderen Worten, viel Dank und viel Lob für Allah trotzdem hergibt und nicht dann direkt geistig zurückhält und sagt, nein, wenn ich überhaupt danke, dann nur, wenn ich genau das bekomme, was mir zusagt. Und all diese Bedeutungen kommen also in das Wort Shukr rein. Und wir übersetzen das als: Seid Allah dankbar, gebt zu, dass ihr diese Ni'ma von Allah kam, und lobt und dankt ihn dafür und nutzt sie für seine Zufriedenheit. Diese Ni'ma, die Allah euch gab, nutzt sie für seine Zufriedenheit. Washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Wenn ihr denn Allah alleine dient. Also Essen, Nahrung soll helfen, Ibadah zu machen, und soll kein Hindernis sein. Ja, esst von den guten Dingen. Kein Problem, das ist kein Hindernis zwischen euch und Allah, dass ihr essen würdet. Wie wenn ich zum Beispiel jetzt dieses, auch dieses Phänomen vielleicht im Christentum von einigen Orden von Mönchen, also einigen, wie sagt man, Mönchsorden, die sich sehr, sehr, sehr der Spiritualität verschrieben. Und so spirituell wurden, dass sie den Körper wirklich als böse und als schädlich empfanden. Und somit auch natürlich die Erhaltung des Körpers in Form von Nahrungsaufnahme. Und diese Gedanken ist also dem Islam fremd. Essen und Nahrung, von guten und reinen Dingen zu essen, ist überhaupt kein Hindernis zwischen uns und Allah oder auf dem geraden Weg zu gehen, solange Dankbarkeit und Halal und diese Kriterien beachtet werden. Und wenn wir uns die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam ansehen, dann aß er ein sehr natürliches Essen. Gut, damals war natürlich auch eine andere Zeit als heute, aber auch heute, denke ich, kann man dieser Sunna relativ nahe kommen, indem man solche Produkte zu sich nimmt, die relativ natürlich belassen sind oder von denen man weiß, dass sie nicht schädlich für einen sind. Also Rasulullah sallam, wenn er wusste, dass etwas schädlich ist, dann hätte er oder hat er das nicht gegessen. Geschweige denn, dass etwas haram und von Allah verboten ist. Natürlich nicht. Innama harrama alaykumul maytata, wahrlich, nur hat Allah euch verboten, das Verendete, wad-dama und das Blut, wa lahm al-khinzir und das Fleisch des Schweines, wa ma uhilla bihi li ghayrillah und das, worüber ein anderer als Allahs Name ausgerufen wurde. Innama, dieses Wörtchen innama ist kalimatu hasr, also das Wort für Begrenzung, ja, und das übersetzt man als wahrlich nur oder auch nur. Also mit anderen Worten, alles ist halal, esst und trinkt von den Tayyib-Dingen, alles ist halal, alles ist erlaubt für euch, außer diese paar abgezählt, an einer Hand abzählbaren Dinge, die Allah im Koran und in, an anderen Stellen im, in Aussagen des Propheten sallallahu alaihi wasallam für uns aufgezählt hat. Ja, manchmal, wenn Kinder zum Beispiel fragen, besonders hier in unseren Zeiten oder in unserer Gesellschaft, dann klar, die Kinder fragen, Mama, das auch haram und das ist auch haram und alles ist ja haram. Nein, und das sollen wir den Kindern vermitteln und auch selber so verstehen. Nein, alles ist erlaubt, außer das, das, das und das. So in einer Hand abzuzählen und Allahs Barmherzigkeit ist groß. Wer hätte Allah daran hindern können, A'udhu Billah, oder wer könnte Allah dazu befragen, hätte er alles haram gemacht und nur zwei Dinge erlaubt. Hätte er nur Wasser und eine Gemüseart erlaubt, wir hätten nichts dazu sagen können. Und wir wären vielleicht ständig in Sünde, weil wir darauf nicht hätten Acht geben können. Aber Allahs Barmherzigkeit hat uns die gesamte Erde, alles was aus der Erde kommt, Gemüse, Obst, so viele Tierarten, Vieh, fast alle Vieharten sind uns erlaubt, außer ein paar abgezählte Dinge, auf die wir wirklich, wenn wir auch jetzt in unserer Zeit, wo die Wissenschaft auch vieles erforscht und erwiesen hat, mit umso mehr Überzeugung verzichten können. Also nur hat Allah verboten, al-maytata, das Verendete. Und dazu gibt es dann einige Details in Surat al-Ma'idah, wie das genau verendet ist. Wir können allgemein sagen, verendet heißt ein Tier, das bevor man es schlachten konnte, selbst schon gestorben ist. Sei es an einer Krankheit, sei es durch einen Unfall, sei es durch, dass es von einem hohen Berg runtergefallen ist, sei es, dass ein anderes Tier es tötete, wie auch immer. Aber es war tot, bevor du es schlachten konntest. Und jetzt, wenn wir gucken, warum hat Allah das verboten, dann Allahu alim, Allah weiß alleine warum, aber wenn wir versuchen, die Weisheit dahinter zu verstehen, dann ist gewiss ein Grund, dass die Todesursachen könnte ja irgendeine Krankheit sein. Zum Beispiel, wenn du jetzt ein totes Tier vorfindest, dann weißt du nicht, welche Bakterien, welche Krankheit, welche Viren seinen Tod ausgelöst haben und vor allem, es ist nicht geschlachtet. Und wenn ein Tier schon tot ist und wenn man es dann auch wenn man es dann noch schlachtet, dann fließt das Blut nicht mehr raus. Und das heißt, das ganze Blut bleibt also drin. Und das kann zu einer Lebensmittelvergiftung führen. Ja, wenn wir jetzt nur, das ist ein oberflächlicher Grund, Allah weiß alleine, warum er uns das verboten hat. Und wir akzeptieren Allahs Befehl, ohne es in Frage zu stellen. Aber vordergründlich scheint das vielleicht einer der Gründe zu sein. Also alles, was verendet ist, also schon tot, ein Tier, das ohne den Namen von Allah darüber zu nennen, starb und ohne geschlachtet zu werden. Und Ausnahme dazu, wie in Ibn Kathir erwähnt wird, Ausnahmen sind die Tiere des Meeres, wie im Koran auch steht, Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu. Erlaubt sind euch die Jagd oder das, was ihr aus dem Meer fischt, wa ta'amuhu, und auch das Essen davon. Also ihr könnt Fische und etc., die schlachtet man ja nicht, die fischt man einfach aus dem Wasser und die sind ja dann eigentlich verendet. Aber das ist eine Ausnahme, wie es auch im Hadith heißt, in Al-Musnad, ein Hadith von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, er sagt, über das Meer, huwa tahur ma'uhu, das Wasser des Meeres ist rein, wal hillu maytatuhu, und halal ist sein verendetes. Also das ist eine Ausnahme, Fische werden natürlich nicht geschlachtet, die sind verendet, aber trotzdem halal. Ja, und davor wollte ich euch noch ein Hadith von Ahmed ist überliefert, dass Abu Huraira sagte, dass der Gesandte von Allah sagte, Ayyuhun nas, o ihr Menschen, inna allaha tayyibun, wahrlich, Allah ist rein. La yaqbalu illa tayyiba, er akzeptiert nichts außer Reines. وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ, und Allah hat wahrlich den Gläubigen befohlen, was er auch den Gesandten befahl. فَقَالْ, und er sagte, jetzt zitiert er eine Ayah aus dem Koran, يَا أَيِّهُ الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَأَمَلُوا صَالِحًا, O ihr Gesandten, esst von den reinen Dingen und tut rechtschaffene Werke. إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ, wahrlich, ich bin über das, was ihr tut, allwissend. Und Allah sagte, وَقَالَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا, O die ihr glaubt, كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ, esst von den reinen Dingen, womit wir euch versorgt haben. ثُمَّ ذَكَرَ رَجُلًا, dann erwähnte Rasulullah s.a.w. einen Mann, und das Hadith habe ich euch letztes Mal schon erzählt, Rasulullah s.a.w. erwähnte dann weiter in diesem Hadith einen Mann, dessen Haar unsauber oder unordentlich war und der in Staub von Staub bedeckt war, und er hebt seine Hände zum Himmel und sagt, O Ya Rab, aber sein Essen ist haram, sein Trinken ist haram und seine Kleider, also die Mittel, mit denen er sie erworben hat, sind haram, und er wurde ernährt von haram, so wie kann seine Dua akzeptiert werden? Und dieses Hadith erscheint auch bei Muslim und Tirmidhi. Also mit anderen Worten, Gutes und Reines zu essen, halal zu essen, ist ein Mittel für die Akzeptanz der Dua. Dua wird nicht akzeptiert, unsere Dua, unsere Bittgebete, also eigentlich die Basis unserer ganzen Ibadah, nämlich die Bittgebete, die wir zu Allah machen, die werden überhaupt gar nicht akzeptiert, wenn wir durch Haram-Mittel uns ernähren oder das Essen selbst, das wir zu uns nehmen, haram ist. So eine große Bedeutung hat also das Achtgeben auf Erlaubtes und Reines, was die Nahrung angeht. Subhanallah. Also Al-Maitatu ist schon mal haram, das dürfen wir nicht zu uns nehmen. Und was noch? Waddama. Und das Blut ist auch haram. Und aus einer anderen Ayah erfahren wir, welches Blut damit genau gemeint ist. Und zwar sagt Allah in einer anderen Ayah, Daman masfuhan. Wie sagt man? Fließendes Blut oder ausgeflossenes Blut. Also das Blut ist damit gemeint, ist haram, welches beim Schlachten ausfließt. Ja, das darf man jetzt zum Beispiel nicht auffangen und dann für irgendwas verwenden und essen. Das wäre haram. Aber das Blut, das trotz Schlachten im Körper des Tieres drin bleibt, zum Beispiel in den Knochen jetzt oder ein bisschen Blut drin lässt, das ist natürlich erlaubt und halal. Aber jetzt dieses ausgeflossene Blut, das ist haram, das sollen wir nicht zu uns nehmen. Und da gibt es auch ein Hadith, in dem auch die Ausnahmen beschrieben werden. Und zwar ein Hadith von Ahmed und Ibn Majah. Und zwar Rasulullah s.a.w. sagte, "Uhilla lana maytatan wa daman." Uns wurden erlaubt zwei verendete und zwei Blutarten. Also, obwohl im Koran das ja verboten ist, aber zwei wurden uns erlaubt, zwei Ausnahmen gibt es. As-Samuku wal-Jurat, der Fisch und die Heuschrecke, wal-Kabidu wal-Tihan, und die Leber und die Milz. Ja, also in der Leber und in der Milz ist auch trotz Schlachten ein bisschen Blut noch drin, oder ist Blut drin, und das ist aber trotzdem erlaubt. Das sind Ausnahmen, die darf man trotzdem essen. Und Blut, warum ist Blut haram? Wie gesagt, Allah weiß alleine, warum er das verboten hat. Und wir halten uns an sein Gebot. Aber wenn man die Weisheit dahinter vielleicht ein wenig erforscht oder verstehen will, dann Blut ist der Träger von allen möglichen toxischen Stoffen, die es in einem Körper gehen kann. Und mit anderen Worten, der ganze Abfall des Menschen, was seine toxischen Stoffe angeht, gehen ins Blut. So, und wenn jetzt geschlachtet wird, das Blut fließt aus, dann in diesem Blut befindet sich also dieser ganze toxische, also giftige Abfall, also Stoffe, die aus dem Tier kommen können. Und vor allem der Mensch verfügt gar nicht über diese Enzyme, die er braucht, um das Blut ganz zu verdauen. Das heißt, wenn, also rein verdauungstechnisch haben wir gar nicht die Fähigkeit, Blut zu uns zu nehmen. Jetzt fragt ihr natürlich, wo isst man denn Blut und so. Zum Beispiel, es gibt bestimmte Fleischgerichte, die mit Blut gemacht werden. Ja, nicht bei Muslimen natürlich, weil wir das nicht machen, aber eine Kultur, die halt nicht auf Islam basiert, hat dann natürlich auch entsprechende Verwendung für diese Dinge. Und was ist natürlich auch vor allem verboten? Lahm al-Khinzir, das Fleisch vom Schwein. Und zwar alles vom Schwein. Also auch seine Knochen oder Blut sowieso, sein Fett. Ja, also obwohl hier steht Fleisch vom Schwein, aber aus Hadith oder auch der Hukum daraus, der sich daraus erschließt, ist, dass nicht nur Fleisch vom Schwein, sondern auch Knochen oder Haut oder alles vom Schwein zu benutzen, ist verboten. Und dazu gibt es auch viele Schriften oder auch über die Ungesundheit des Fleisches vom Schwein. Aber wenn wir nur kurz nochmal festhalten, dass die Nahrung sich ja auf die Persönlichkeit des Menschen auswirkt. Und wenn wir uns jetzt dann mal das Schwein anschauen, weil da steht oft im Koran auch, dass das Schweinefleisch verboten ist, das Schwein ist ein Tier, was alles isst. Also ein Schwein isst selbst andere Schweine auf. Also es gibt sogar Schweine, die die eigenen Kinder aufessen. Es isst auch verendete Tiere, die natürlich dann voll von Insekten sind oder voll von diesen Viren, die sie die ihren Tod herbeigeführt haben, oder Bakterien, was auch immer. Das Fleisch des Schweines vergeht sehr schnell, also muss mit sehr viel Salz oder Mitteln präserviert werden, also gehalten werden, damit es nicht so schnell verdirbt. Ja, und wir dürfen auch nicht immer nur an unsere Zeit denken, wo es ja Kühlhäuser und all die Möglichkeiten gibt. Es gab ja immer schon Menschen, die Nahrung zu sich nahmen, und früher gab es nun mal nicht diese Mittel, mit Fleisch bestimmte Dinge zu tun, und das muss man natürlich auch mit beachten. Dann, das Schwein ist ein Tier, das nicht schwitzt. Das heißt, Schwitzen gibt ja auch gewisse Stoffe nach außen ab. Das heißt also, all diese Stoffe bleiben in diesem Tier drin, weil es einfach nicht schwitzt. Dann, das Fett vom Schwein ist auch vom Menschen, also vom Verdauungssystem des Menschen, nicht zersetzbar. Also an sich etwas, was gar nicht programmiert wurde, der Mensch, um das zu sich zu nehmen. Dann, die Schweine essen auch den eigenen Abfall oder Ausscheidungen. Ja, also sie machen da keinen Unterschied, die essen auch das, wenn es vor ihre Nase kommt. Und dann können gewisse Bakterien in diesem Fleisch auftauchen, die selbst durch sehr große Hitze nicht, abtötbar sind. Ja, und das also eine Besonderheit von diesem Fleisch. Dann zum Beispiel, was auch bekannt ist, dass das Weibchen vom Schwein, wenn es ein Männchen sucht, um sich zu paaren, dann nicht mit einem Männchen zu tun hat, sondern auf einmal mit mehreren Männchen zu tun hat. Also auch ein sehr nicht unmoralisch, also unmoralisches Tier. Es ist ein sehr gieriges Tier. Dann auch, wie wir schon sagten, es ist auch in manchen Fällen die eigenen Kinder auf. Ja, und wenn wir dann nochmal sagen, dass Nahrung wirkt sich auf die Persönlichkeit aus, und dann, wenn du so ein Tier zu dir nimmst, dann Allahu Alam, kann sich das nicht gut auf deine Persönlichkeit auswirken. Und Allah hat dieses Tier verboten, Wallahu Alam, Allah weiß allein, was genau der Grund dahinter ist, aber was wir vordergründig sehen, das ist unrein, ein sehr grenzenloses Tier ist, welches auch noch unrein ist, dessen Fleisch sehr ungesund ist, rein äußerlich gesehen auch sehr ungesund ist und von Menschen nicht einfach zu zersetzen ist. Und dann ist auch verboten, وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ, worüber, Uhilla kommt von Hilal, Hilal sagt man ja auch zum Neumond, sagt man ja auch Hilal. Und das Wort ist deswegen entstanden, weil man, wenn man den Neumond sieht, weil man dann laut ruft, der Mond ist da, man informiert sich durch Rufen, dass der Mond da ist. Ja, so ist das Wort entstanden. Uhilla heißt laut rufen oder ausrufen. Also etwas, was geschlachtet wurde, und beim Schlachten wurde ein Name ausgerufen, wir schlachten dieses Tier für den und den. Und zwar war das nicht Allahs Name, für Ghayr Allah, für nicht Allah. wie zum Beispiel die Mushrikin zur Zeit des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, schlachteten für ihre Götzen wie Lat und Uzza. Oder sie schlachteten auch, wenn sie, zum Beispiel ist von den Arabern bekannt, dass wenn sie auf Reisen waren und dann in eine Wildnis oder in ein, wie sagt man, wildes Gebiet kamen, dann schlachteten sie für die Djinn, die dort ansässig waren. Ja, um sich quasi vor den bösen Geistern zu schützen. Das hier, bitteschön, wir schlachten für euch, bitte tut uns nichts. Ja, und ein Muslim, der sich bewusst ist, dass er alles nur von Allah erhalten hat, der, wenn er dann was schlachtet oder im Namen von jemandem etwas tut, dann macht er das auch nur im Namen von Allah. Denn er ist sich bewusst, dass eigentlich ja auch alles nur von ihm kommt und deswegen auch alles nur für ihn getan werden soll. Und das heißt jetzt nicht, dass, also im Koran steht auch, erstmal ein Name außer Allahs genannt wird, wie zum Beispiel, das schlachte ich für die Djinn, das schlachte ich für die Lat und Uzza. Und das heißt auch, wenn etwas geschlachtet wird und dabei wird der Name von Allah, wird zwar genannt, aber auch der Name von dem und dem. Ja, das ist für Allah und für den Heiligen. Das wird dann, das ist auch haram zu essen. Weil da nicht nur Allahs Name genannt wurde, sondern da wurde im wahrsten Sinne des Wortes Schirk gemacht. Allah wurde etwas beigesellt in dieser Ibadah und man hat auch den Namen von etwas oder jemand anderen erwähnt. Und dann genauso auch Fleisch, über das gar kein Name erwähnt wurde. Also die Nia war, dass man dieses Fleisch auch für gar keinen schlachtete und deswegen auch keinen Namen darüber aussprach. Das wäre genauso haram. In einem Hadith von Rasulullah s.a.w. heißt es, dass Allah hat verflucht, man dabaha li ghayrillah, der für außer Allah, also für jemanden, der nicht Allah ist, schlachtete. Allah verflucht solche, weil das ist ja Ibadah. Du machst Ibadah, du opferst, aber nicht für Allah. Du opferst von deinem Besitz, indem du dein Vieh schlachtest, aber du machst es nicht für Allah. Mit anderen Worten, nee, das habe ich gar nicht von dir bekommen, ja Allah, das habe ich ja von dem und dem bekommen. Also was für eine große Verleugnung der Gabe von Allah, dass man nicht ihm gegenüber dankbar ist und nicht ihm gegenüber ein Opfer bringen kann. Dann in einem Hadith von Ahmed heißt es auch, إِذَا جَمَعَ اللَّهُ النَّاسِ, wenn Allah die Menschen versammeln wird, يَوْمَ الْقِيَامَةِ, am Tag der Auferstehung, لِيَوْمِ لَا رَيْبَ فِي, ein Tag, an dem es keinen Zweifel gibt, نَادَ مُنَادٍ, wird ein Rufer ausrufen, مَنْ كَانَ أَشْرَكَ فِي عَمَلٍ عَمِلَهُ لِلَّهِ, wer Schirk, also jemanden teilmachte oder jemanden beigesellte in einer Tat, die er für Allah einzig machen tat, verliert Lob Thawabahu min indi ghayrillah. Dann soll er seine Belohnung von dem außer Allah holen. Ja, obwohl, wie dieses Beispiel, dass jemand zum Beispiel schlachtete für Allah und auch für den und den zum Beispiel Heiligen. Dann wird am Tag der Auferstehung ein Rufer ausrufen, dann soll der jetzt bitte zu diesem Heiligen zum Beispiel gehen und von dem Belohnung holen. فَإِنَّ اللَّهَ أَغْنَى الشُّرَكَاءَ عَنِ الشِّرْكِ, denn wahrlich Allah ist erhaben über jede Beigesellung. Also Allah lässt nicht mit sich jemanden beigesellen und sagt dann, okay, du hast zwar mich auch beigesellt, deswegen gebe ich dir ein bisschen Ajr und hol den Rest von dem, den du mir beigesellt hast. Allah ist erhaben darüber, wer so eine Tat tut, die akzeptiert Allah überhaupt nicht. Die akzeptiert Allah überhaupt nicht. So eine Ayah werden wir auch inshallah noch bald lesen, wo Allah sagt, denn das, was für Allah war, haben sie anderen gewidmet und das, was sie diesen anderen widmeten, war doch eigentlich für Allah subhanahu wa ta'ala. Also Allah ist der Schöpfer, der Versorger, der Besitzer, der, dem all diese Dinge wieder auch gewidmet werden sollen, der unseren Dank empfangen soll und in diesen allen Dingen jemanden beizugesellen ist, Beigesellung zu Allah. Und das ist die größte Sünde. Subhanallah. وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ, das ist also auch verboten zu essen und sowas soll man auch nicht akzeptieren, wie zum Beispiel man weiß, jemand hat geschlachtet für so eine Sache, also für außer Allah. Wie zum Beispiel gibt es auch in der islamischen Welt, dass man heutzutage für irgendwelche Heiligen schlachtet, ja, die schon lange verstorben sind, oder zu deren Gräbern extra geht und dann für diese Menschen dann schlachtet, die dort im Grab liegen. Und von diesem, auch wenn derjenige Muslim ist, also derjenige, der das gemacht hat, mag es aus Unwissenheit sein, darf man von diesem Fleisch nichts essen, weil es nicht für Allah geschlachtet wurde, nicht für Allah geopfert wurde. وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. Und das ist die Barmherzigkeit von Allah, dass selbst bei diesen, also so eindeutig diese Befehle, ja, das ist verboten und das ist wirklich nicht viel, ist auch nicht wirklich schwer, auf diese Verbote zu achten, aber Allahs Barmherzigkeit, wieder eine Ausnahme. Wer aber gezwungen wird, غير باغ ohne zu begehren ولا عاد und ohne das Maß zu überschreiten, ohne die Grenzen zu überschreiten. فلا إثم عليه, so ist auf ihn keine Sünde. Subhanallah. Wer also gezwungen wird, gezwungen, also zum Beispiel, er findet nichts anderes. Wenn er jetzt nicht isst, dann stirbt er. Ja, und er findet zum Beispiel nur Schweinefleisch oder nur dieses Fleisch, über das nicht Allahs Name ausgerufen wurde. Ja, aber er will nicht ungehorsam sein. Reida Barin. Er will das nicht essen. Er will nicht ungehorsam sein, aber wenn er das nicht tut, dann würde er zum Beispiel sterben. Oder wenn er das nicht tut, ist er gezwungen, etwas zu klauen oder zu rauben, weil er sonst nicht überleben kann. Reida Barin. Er will eigentlich nicht. Er will nicht die Grenze überschreiten. Er will nicht ungehorsam sein. Er begehrt diese Haram-Sache nicht. Wala Adin. Und er ist auch nicht ungehorsam dabei. Also er übertritt nicht Grenzen. Und Adin kann auch sein, dass er immer wieder etwas tut. Also er sagt dann nicht, ja, jetzt habe ich ja schon mal angefangen zu essen, jetzt kann ich das auch immer weiter essen. Nein, er isst dann auch nur so viel, wie wirklich nötig ist, um sein Überleben zu sichern. Und er sagt auch nicht, jetzt habe ich ja einmal den Geschmack schon probiert, jetzt ist die Grenze schon durchbrochen, mein Gott, was soll's, jetzt kann ich auch mal so essen, auch wenn ich nicht gezwungen bin. Ja, er wiederholt die Tat nicht. Ja, sondern wirklich, sein Herz, sein alles will nicht, aber er macht das nur um sein Überleben, weil er gezwungen ist, das zu sichern. Dann ist, weil er Isma alay, dann ist auf ihn keine Sünde. Ja, und da sehen wir wieder also die Wichtigkeit der Absicht hinter den Taten. Also wir sehen zwei Leute, beide essen Haram und Allah kann dem einen eine Sünde anrechnen und dem anderen keine, nur weil die Absicht hinter beiden verschieden ist. Der eine findet nichts anderes, will eigentlich nicht, aber muss, weil er sonst, weil er halt gezwungen ist, und der andere macht es aus Willen, weil er ungehorsam sein will oder weil es ihm egal ist, dass er ungehorsam ist, weil er Freude hat daran, das zu tun, und der wird als Sündiger gezählt. Und das ist dieselbe Tat, äußerlich gesehen dieselbe Tat, aber das Innere macht diesen großen Unterschied. Und das kann nur Allah subhanahu wa ta'ala also beurteilen, und das zeigt uns also auch nochmal, dass wir uns wirklich davon fernhalten sollen, Menschen schnell zu beurteilen oder Äußerlichkeiten, die wir sehen und meinen, verstanden zu haben, schnell in Schubladen zu stecken. Ja, die ist ja sowieso Sündiger und der hat es auch nicht verstanden und der. Jeder ist an einer Schublade, und dabei aber ganz vergessen, dass wir keine Ahnung von dem haben, was in den Herzen der Menschen vorgeht. Und dass Allah subhanahu wa ta'ala das ganz alleine, nur alleine beurteilen kann. Wer das also tut, aus Zwang, der ist gezwungen. Wie zum Beispiel auch, wenn ihr euch an dieses Beispiel erinnert, das steht auch im Koran, dass Kufr zu äußern, also Allah zu verleugnen zum Beispiel, ist ja Haram. Natürlich ist das Haram, Allah zu verleugnen. Aber selbst das unter Lebensgefahr ist es erlassen. Wenn zum Beispiel jetzt jemand mit einer Waffe vor dir steht und sagt, sag, es gibt keinen Allah, sonst erschieße ich dich, dann ist es dir erlassen, das zu sagen, und das wird dir nicht als Sünde angezählt. Wenn natürlich, wie gesagt, das Herz und die Nia dahinter eine reine sind. Subhanallah. Also wie sehen wir, dass unsere ganze Religion, die ganzen Gesetze so sehr auf unseren Schutz hinbauen. Also aufbauen auf unseren Schutz. Für unser Besseres erdienen. Und trotzdem sind wir kritisch gegenüber den Gesetzen von Allah und sind misstrauisch gegenüber den Gesetzen von Allah und denken immer, dass sie uns einengen oder uns erschweren wollen oder uns das Leben schwer machen, und vergessen dabei ganz, dass doch alles eigentlich daraufhin gebaut ist, uns, unsere Seelen, unseren Körper, unsere Dunya und unser Akhira gut und beschützt und nützlich zu gestalten. Und dass Allah subhanahu wa ta'ala das doch alleine auch nur gestalten kann, weil nur er wirklich alleine die Menschen wirklich kennt und auch ihre Umstände zu allen Zeiten wirklich beurteilen kann. Und in Ibn Kathir wird ein gelehrter Mashruq zitiert, der sagt, wer in Not ist, also wer in also gezwungen in einen Zustand der Not sich befindet, aber nicht isst, also zum Beispiel der ist im Zustand der Not und der findet jetzt nur etwas, was Haram ist, und dann isst er aber nicht, weil es halt Haram ist. Und er bleibt auf diesem Zustand, bis er, dass er stirbt, der ist wie ein Selbstmörder. Subhanallah. Weil Allah hatte ihm erlaubt, iss doch davon. Also bevor du stirbst, iss lieber davon. Aber er nimmt diese Erlaubnis von Allah nicht, dann ist er wie ein Selbstmörder. Subhanallah. Und auch von diesen ganzen Haram-Sachen gibt es also auch noch ein paar Zusätze, die wir dann aus Hadith erfahren. Das ist auch nochmal ein Beweis, dass Koran alleine ohne die Sunna des Propheten s.a.w. nicht genug ist, um die Religion wirklich zu verstehen. Der Prophet s.a.w. informiert uns in Hadithen, dass alles auch, also von den Tieren, was Zunab, also was Reißzähne hat, und auch du Michleb, was Greifer hat, also beim Vogel zum Beispiel diese, beim Adler, diese Greifer, mit denen er die Tiere ergreift, Krallen kann man auch sagen, das ist auch Haram. Diese Tiere sind dann auch Haram. Alles, was Reißzähne hat oder Greifer, wie zum Beispiel Leopard oder wie gesagt diese Vögelarten, die Greifer haben, das wäre auch Haram. Und außer dies erfährt man auch, dass der Esel und auch der Hund Haram sind zu essen. Und das natürlich, diese ganzen Details kann man dann auch sich nochmal genau erlernen. Hier nur so weit, dass wir die Ayat so gut wie möglich verstehen können. Und Allahs Barmherzigkeit ist wirklich groß. Erstmal, dass er alles erlaubt hat, außer ein paar Dinge. Und selbst diese paar abgezählten Dinge sind wieder erlaubt, wenn wir uns in einer Notsituation befinden. Und wirklich alles Lob gebührt Allah, dass er unsere Religion so barmherzig gestaltet hat. Subhanallah. Fala isma alay, so ist keine Sünde auf ihn. Inna Allah ghafurur rahim, wahrlich Allah ist allvergebend, barmherzig. Subhanallah. Inna alladhina yaktumuna ma anzala Allah min al-kitab. Wahrlich. Diejenigen, die verheimlichen, verschweigen, yaktumuna, etwas verheimlichen, nicht sagen. Yaktumuna ma anzala Allah min al-kitab, was Allah herabgesandt hat am Buch. Also die verschweigen etwas vom Buch, von der Offenbarung von Allah, verschweigen sie einfach. Was machen sie damit? وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. Sie verkaufen es für einen geringen Preis. Also sie verschweigen es. Warum? Damit sie sich dadurch, durch dieses Verschweigen, einen geringen Preis erkaufen können. Einen gewissen Nutzen von dieser Welt. Deswegen, warum nennt Allah ihn geringen Preis? Weil es ein zeitlicher, kurzweiliger Nutzen von dieser Welt ist. Denn er wird nicht lange dauern, im Jenseits wird es diesen Nutzen auf einmal nicht mehr geben. Allah beurteilt diese Menschen oder verurteilt sie in harten Worten. Er sagt, Ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar. Das sind welche, die essen oder verzehren in ihrer Bäuche nichts als Feuer. Also diesen geringen Preis, den sie da erwerben, zum Beispiel in Form von Geld, und durch dieses Geld Nahrung in sich aufnehmen, durch dieses haram erworbene Geld, die essen eigentlich nichts als Feuer in ihrer Bäuche auf. Das ist die Wahrheit ihrer Tat. Sie denken, sie würden sich Gutes tun. Ich habe mir etwas erworben, ich habe was dazu verdient, ich habe mir einen Nutzen dieser Welt ergattert. Aber in Wahrheit erwerben sie sich Feuer in ihre Bäuche. Und das merken sie dann am Tag der Auferstehung. Und was wird mit ihnen sein? وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ. Allah wird nicht mit ihnen sprechen. يوم القيامة, am Tag der Auferstehung. وَلَا يُزَكِّيهِمْ. Und er wird sie auch nicht reinigen. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Und für solche gibt es eine schmerzhafte Strafe. Eine schmerzhafte Strafe. Diese Ayah wurde über die Gelehrten der Ahlul Kitab offenbart. Ja, wie wir schon auch einige Male gelesen haben, über die Gelehrten, die wissenden Menschen der Bani Israel und auch der Christen, vor allem Bani Israel, die das vom Buch verbargen, was ihnen nicht Nutzen bringen konnte oder sogar Schaden, also angeblichen Schaden brachte. Eine große Sache, die sie verbargen, die Prophezeiungen über Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die es in ihren Schriften eindeutig gab, die sie auch genau kannten, aufgrund derer sie auch auf Muhammad sallallahu alaihi wasallam vorher gewartet hatten. Und dann, als er dann kam, in der Rolle des Gesandten von Allah, und er ihnen nicht das brachte, was sie sich erhofft hatten, und er auch nicht der war, den sie sich erhofft hatten, und sie dann also um ihre eigenen Folger und Schüler, also ihre jüdischen Mitbürger quasi, um sie von dem von Islam annehmen abzuhalten, sie einfach die Prophezeiungen verschwiegen und sagten, nein, nein, den erkennen wir nicht wieder. Das ist nicht der Prophet, der uns prophezeit wurde. Oder das ist zwar der Prophet, aber das ist nur ein Prophet für die Araber. Das ist nicht der, auf den wir warten. Ja, und ähnliche Aussagen und ähnliche Verunstaltungen der Wahrheit und sie somit die Masse, die Folger, die nicht das Buch selber lasen, die nicht wirkliche Kenntnis von der Tora hatten, somit irreführten. Oder was auch gängig war bei Bani Israel, wofür sie hier auch kritisiert werden, die verbargen etwas vom Buch, um etwas, was zum Beispiel verboten war, als erlaubt zu erklären. Oder auch in manchen Fällen, was erlaubt war, als verboten zu erklären. Und warum machten sie das? Wie Allah sagt hier allgemein, um sich einen geringen Preis zu erwerben. Und dieser geringe Preis ist zum Beispiel eine gewisse Stellung in dieser Welt zu erhalten. Wenn zum Beispiel die Leute, wie es in einem Fall auch war, wenn jemand, der reich und angesehen war aus ihrem Volk, und der eine Sünde tat, wie zum Beispiel Ehebruch, dann verschwiegen sie die wirkliche Strafe, die in ihrem Buch vermerkt war, für diese Sünde und sagten, nein, nein, diese Strafe reicht. Hier, nimm anderes Rezept, nimm diese Strafe lieber und verschwiegen einfach den Teil in ihrem Buch, der eigentlich offenbarte, dass nein, so ein Mensch, egal aus welchem Hintergrund er kommt, egal welche Stellung er hat, muss so und so bestraft werden. Das werden wir noch genau, inshallah, durchnehmen. Aber sowas taten sie und so änderten sie also die Gesetze oder die Aussagen ihres Buches, je nach Gutdünken, je nachdem, wo sie ihren Nutzen sahen. Und diese reiche Person würde sie dann natürlich für ihre Fatwa nach Maß, für ihre Aussage nach seinem Belieben, natürlich auch reichlich belohnen. Ja, als Spende an den Tempel oder als Geldstücke, die in ihre eigene Tasche wanderten. Also sie nahmen auch wortwörtlich Geld dafür. Und wenn wir nicht dieses wortwörtlich, also dieses Geld als Thaman Qalila verstehen, dann Thaman Qalila ist auch ihre Stellung, die sie zu verlieren fürchteten. Ihre Stellung als immerhin Gelehrte von Bani Israel. Ja, das ganze Volk schaute zu ihnen auf. Wenn es ein Problem gab, dann fragte man sie. Das waren die Schriftgelehrten. Zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam war es sogar so, dass sie nicht nur bei ihrem eigenen Volk, bei Bani Israel, wir wissen, dass jüdische Stämme in Medina wohnten, und dass sie also nicht von ihrem eigenen Volk nicht nur respektiert wurden, sondern sogar die Mushrikin aus Mekka und aus Medina sie respektierten als Schriftgelehrte. Und von weit kamen, um sie gewisse Dinge zu fragen. Wie zum Beispiel, als sie extra aus Mekka angereist kamen und die Juden fragten, was sagt ihr über diesen Propheten? Ja, weil ihr seid Schriftgelehrte, ihr habt eine lange Tradition von Propheten hinter euch. Was ist eure Meinung? Also so geehrt wurden sie und Geschenke wurden ihnen auch dargebracht. Ihre Stellung als Gelehrte wurde anerkannt. Und das natürlich, wenn sie jetzt Muhammad sallallahu alaihi wasallam als Prophet anerkennen würden, wenn sie allen erzählen würden, was in ihrem Buch eigentlich an Prophezeiungen über Muhammad s.a.w. vorhanden war, dann würden ja alle sich von ihnen abwenden und zu Muhammad s.a.w. wenden. Dann hätten sie ja ihre Stellung verloren, die sie da genossen. Und deswegen, was ist besser? Besser die Stellung behalten, besser diese kurzen Genuss der Dunya erwerben, dass man zu uns heraufschaut, dass man uns Geschenke und auch materielle Güter gibt, aufgrund unserer Stellung, und dafür diese Wahrheit einfach verleugnen, weil die uns auch nicht passt. Und das ist also ein großes Verbrechen bei Allah, denn wenn die Gelehrten das Wissen nicht mehr rein und unverfälscht weitergeben, dann wie soll sich die wahre Religion bei den normalen Menschen, bei der Masse, jemals etablieren? Ja, das ist, wie wir schon einmal sagten, das ist wie ein Medizinhersteller, dass er falsche Medizin oder verunreinigte Medizin an die Menschen weitergibt. Dann wie sollen die Menschen jemals gesund werden, wenn die Medizin, die sie zu sich nehmen, schon nicht mehr original oder nicht mehr heilungsfördernd ist? Ja, wenn die schon vermischt ist mit unreinen Zutaten. Oder nicht mehr das enthält, was wirklich auf der Packung steht. Genauso kann auch jemand Wissen verschweigen, um auch selber alleine als Wissen zu gelten. Ja, wenn zum Beispiel nur ich eine Sache weiß, dann bin ich natürlich etwas Besonderes. Und wenn ich das Wissen jetzt jedem erzähle und zum Beispiel 10 Leute auf einmal das alles, dieses Maß an Wissen haben, dann kommen nicht mehr alle zu mir, sondern es sind diese 10 Personen auch genauso wichtig wie ich. Und aufgrund dieses Stolzes, aufgrund dieses Neides, dieser Missgunst anderen gegenüber, erhält man das Wissen für sich zurück. Ja, das war auch eine Sache, die Bani Israel, eine Schwäche von Bani Israel, die sie hatte. Ja, als Beispiel zum Beispiel, manche Leute wollen nicht Rezepte weitergeben. Ja? Kennt ihr alle das Beispiel bestimmt? Ja, warum? Astaghfirullah, wir wollen keinen verurteilen. Aber warum, was kann ein Grund sein, warum jemand das nicht will? Weil dann loben ja die Leute nicht mehr mich und dann kennt ja jeder das Rezept, dann werden ja alle gelobt dafür. Ja, ich will alleine das besondere Wissen haben. Ja, das ist so ein Beispiel jetzt mal. Und auch, wenn ihr euch an diesen Spruch erinnert, das ist kein Hadith natürlich, das ist irgendein Philosoph hat das gesagt, das Wissen ist Macht. Wenn viele Leute jetzt Wissen haben, besonders über diese religiösen Dinge, zwischen Recht und Unrecht, Wahrheit und Unwahrheit unterscheiden können, dann sind sie nicht mehr abhängig von Gelehrten, dann sind sie nicht mehr abhängig von Vordenkern, die ihnen vordenken und fertige Rechtssprüche vorlegen, und sagen, ja, so und so, du musst an diesen Propheten glauben, an diesen Propheten glaubst du nicht, dem musst du folgen, dem musst du nicht folgen und am besten, du folgst sowieso nur uns. Ja, das ist alles fertig, aber wenn die Leute aber ein gewisses Maß an Wissen haben, dann können die Menschen selber unterscheiden ein wenig, dass, ja, das hört sich nach Wahrheit an und das steht doch in unserem Buch, da kann ich nichts falsch machen, wenn ich dieser und dieser Sache folge und können somit also selber auch ihr Bewusstsein ein wenig fördern, ihr Bewusstsein ein wenig schulen und Recht und Unrecht ein wenig mehr selber unterscheiden. Und das ist natürlich eine Gefahr für diejenigen, die dieses Gebiet alleine beanspruchen wollen. Und Allah verurteilt also ihr Verhalten, dass alles, was sie sich so erworben haben, ihre Stellung, ihr Geld, ihre Geschenke, die sie somit erreicht haben, indem sie nämlich die Wahrheit oder die Offenbarung von Allah verschwiegen, zurückhielten oder mit Lüge vermischten und so weitergaben, das ist wie Feuer in ihrem Bauch, sie werden nicht gereinigt werden und Allah wird noch nicht mal mit ihnen sprechen. Und überlegt mal, jemand, der in Dunya als Gelehrter gilt und Allah am Yawm al-Qiyamah noch nicht mal mit ihm sprechen wird. Was für eine Erniedrigung und was für eine Warnung. Ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil-huda, das sind jene, die ad-dalala, das Irregehen, erkauften bil-huda für die Rechtleitung. Ja, die hatten ja Rechtleitung. Die wussten ja ganz genau, aber wegen all diesen Interessen, die wir gerade erwähnten, gaben sie die Rechtleitung her. Ja, wir verzichten auf die Rechtleitung, die ist uns zu schwer zu bekommen, die kommt uns teuer zu stehen. Wir können nicht auf all diese Sachen verzichten. Deswegen, bitteschön, Rechtleitung könnt ihr haben. Wir erkaufen uns das Irregehen. Istaraud dalalata bil huda wal azaba bil maghfira. Und was machten sie mit diesem Kauf? Sie erkauften sich damit die Strafe für die Vergebung. Die Chance auf Vergebung gaben sie her und erkauften sich mit diesem Verhalten die Strafe von Allah. Fama asbarahum ala an-nar. So wie beharrlich sind sie auf dem Feuer. Fama asbara, das ist eine Aussage oder eine Redeform im Arabischen. Fi'l ta'ajjub nennt man das, die Verwunderungsform. Also wenn man über etwas sehr verwundert ist, dann sagt man ma af'ala. Also zum Beispiel ma ahsana, wie schön. Oder ma ajmala, wie schön ist das. Okay? Und genauso fama asbara, wie geduldig, wie beharrlich sind sie auf dem Feuer. Also wie mutig auf dem, wie trotzig sind sie, wie wagemutig, also im schlechten Sinne wagemutig, sind sie auf dem Ungehorsam von Allah und wie beharrlich sind sie auf dem Feuer, dass sie einfach nicht aufhören mit ihrem falschen Verhalten. Ja, sie machen immer weiter, sie kommen kein Deut zurück, gehen immer weiter in ihrer Feindschaft gegenüber dem Propheten, sallallahu alaihi wasallam, in ihrer Verleugnung der Wahrheit. Und was lässt sie so beharrlich sein auf dem Feuer? Und was lässt sie so sehr vergessen, dass sie doch ganze Zeit sich damit Sünde und Irregehen immer mehr erwerben und die Wahrheit und Rechtleitung hergeben. Ibn Kathir sagt dazu, dass wenn man sie dann in ihrer harten Strafe sieht, am Tag der Auferstehung, dann wundert man sich, wie halten die das aus? Wie halten die das aus, diese Strafe, weil Allah sie so hart strafen wird, die solch eine Tat sich schuldig gemacht haben? Subhanallah. Also, nochmal, das, was sie als Gegenleistung für ihr Verschweigen oder für ihr Einen Verschweigen, ihr Wissen Verschweigen nahmen, egal welche Gegenleistung, das kann jetzt materiell sein, in Form von Geld oder Geschenken, oder auch immateriell in Form von Stellung, Ehre, oder die Obersten sein, die Wissenden sein, etc. Alles, was sie sich somit erwerben, ist eine Strafe für sie. Und das ist auch diese verschiedenen Ansichten von ein und derselben Sache. In ihrer Ansicht ist das genau das, was sie wollten. Wir wollten ja materielle Zuwachs, wir wollten ja Ehre, wir wollten ja Stellung haben. Aber bei Allah ist das genau das Gegenteil. Sie essen Feuer in ihre Bäuche. Und darum ist es so wichtig, einen engen Kontakt zum Koran zu haben, denn der Koran zeigt uns erst die Wahrheit der Dinge. Ja, wir können denken, dass nein, diese Sache ist ja gut für mich. Ehre haben, Stellung haben, all diese Sachen, das ist doch genau richtig, genau das ist doch, was jeder Mensch will. Und der Koran kommt und legt es offen, nein, das ist Feuer in deinem Bauch, was du da tust. Du denkst, das ist jetzt gut für dich, aber es kommt eine Zeit, wo du merken wirst, dass das eine Strafe, du mehrst deine Strafe durch dein Verhalten. Und Allah möge uns die Augen öffnen für die Wahrheit der Dinge. ذلك dies Also diese harte Strafe und ihr schlimmer Zustand, dies alles, wie an Allah nazzal al-kitaba bil-haq, weil Allah das Buch herabsandte mit der Wahrheit. Also Allah hat das Buch ja mit der Wahrheit herabgesandt. Dann kamen diese Gelehrten und stellten sich zwischen den Menschen und Allah und verunreinigten diese Wahrheit. Also was für ein großes Verbrechen. Allah hat Gutes, Reines offenbart. Ja, also klare Richtlinien, dass hier, bitteschön, da müsst ihr lang gehen und dann kommt ihr inshallah zu Allah. Und die kommen und verbiegen und verkrümmen diese Wahrheit und machen sie unkenntlich für die Menschen. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. Und wahrlich, diejenigen, die uneinig sind über das Buch, die abwischen vom Buch, اختلفوا kann sein, uneinig sein, und heißt auch abweichen. Abweichen vom Buch, uneinig sind im Buch, لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ, sind wahrlich in einem weiten, sehr weiten Widerstreit, in einem weiten Zwist. Also haben sich, شَقَ heißt wörtlich sich spalten. شِقَاق, sich abgespalten, sind im Widerstreit. Wir wollen nichts damit zu haben, sind weit, stellt euch mal einen Stein und der spaltet sich in zwei Teile und dieser abgespaltene Teil treibt dann weit, weit weg. Für den gibt es kein Zurückkommen. Und wenn das Wörtchen Ba'id mit Chirag zusammen erscheint, dann soll das bedeuten, die sind in so einem weiten Zwist, in so einer weiten Abweichung geraten, dass für die das Zurückkommen schwierig ist. Es ist fast undenkbar, dass sie zurückkommen zu dem geraden Weg. Und Schiqaq heißt auch aus Trotz opponieren. Also diese harte Strafe ist, weil Allah doch Koran, Tora, das Buch mit Haq sandte, also voller Licht. Also warum sendet Allah die Wahrheit? Damit die Menschheit oder die Menschen, die dieser Wahrheit nehmen, erleuchtet werden, damit sie alles im richtigen Licht sehen. Damit sie wissen, ah, das ist die Wahrheit. Hier muss ich lang gehen, das ist die Rechtleitung. Und sie nutzen das Buch, das mit der Wahrheit offenbart wurde, um Ikhtilaf zu verbreiten. Um die Menschen uneinig zu machen. Das, nein, 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 folgt nicht diesem Propheten. Folgt uns. Das ist nicht die Wahrheit. Bei uns ist die Wahrheit. Das sind Lügner. Das sind, ja, die verbreiten Uneinigkeit und Unwissenheit in den Menschen. Ja, deswegen zum Beispiel, wenn wir auch das auf uns beziehen, heute kommt jeder und sagt, auch wenn er seine Meinung überhaupt nicht haltbar ist in Koran und Sunna, kommt und sagt, mein Alim hat auch eine Aya aus dem Koran zitiert. Ja, und Allah möge diese angeblichen Alims, also Allah möge alle Ulama beschützen, aber es gibt nun mal welche, die wirklich sich dieses Wort einfach anmaßen, und heute leider auch vielleicht sogar zu schnell anmaßen, dass sie einfach, um ihre eigene Meinung oder ihre eigenen Ansichten zu belegen, einfach eine Aya aus dem Kontext reißen, einen Vers aus dem Koran aus dem Kontext reißen und für ihre Zwecke missbrauchen und andere Verse, die ihren Zwecken oder Interessen nicht entsprechen, einfach verschweigen. Das ist genau dasselbe. Also genau dasselbe Verbrechen. Dass man zum Beispiel Ayat, die einem nicht passen oder die eigene Einstellung nicht untermauern würden, dass man die einfach mal beiseite lässt, verschweigt, und die Ayat, die man dem eigenen Gemüt, dem eigenen Interesse wirklich entsprechen, die eigene Argumentation untermauern und belegen, dass man die dann umso mehr zitiert. Ja, und das soll man nicht machen. Wenn wir schon vom Koran sprechen, dann nehmen wir bitte schön den ganzen Koran, die ganze Sunna und picken nicht nur daraus das, was uns passt oder unseren Interessen dient. Und sie machten also die Ayat von Allah lächerlich, da das Buch mit Haq offenbart war, und sie es aber benutzten, um die Wahrheit zu verneinen. Allah bewahre uns. Also, was Wissen angeht, sollen wir niemals geizig sein, niemals sagen, dass nein, diese Sache, die behalte ich jetzt für mich, aus welchen Gründen auch immer, ja, weil man dann bei den Leuten nicht mehr ankommt oder weil man dann seine Stellung verliert oder weil, ja, wie soll ich das hier sagen, das sind die werden beleidigt sein durch diese Sache oder andere Sachen. Was jetzt aber nicht heißt, jetzt Moment, was jetzt aber nicht heißt, dass wir verpflichtet sind, immer und überall alles zu sagen. Das heißt das auch nicht. Also uns ist durch die Sunna schon beigebracht worden, des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass es ein gewisses Maß an Weisheit gibt. Und das muss man natürlich lernen. Das kann man jetzt nicht einfach in einem Satz erklären, ja bitte schon, das ist die Weisheit. Das muss man sich lange und mühsam und detailreich erlernen. Was ist denn die Weisheit? Wo soll man am besten was sagen? Wo ist es nützlich, etwas zu sagen? Wo ist es besser, eine Sache auf später zu verschieben? Wo ist es besser, einen anderen Punkt mehr zu betonen? Das ist natürlich ein ganz anderes Thema und das muss man lange und gründlich von Gelehrten, inshallah, erwerben und erlernen. Aber jetzt im Allgemeinen das, die Wahrheit zu verschweigen, um eigene Interessen zu fördern, wie es in dieser Ayat beschrieben wurde, um eigene Taman und Qalila, geringe Preis dafür zu erwerben. Das ist hier verboten und davon sollen wir uns auch fernhalten. Ja, im Verschweigen, um eigenen Interessen zu dienen. Wissen verschweigen, um eigenen Interessen zu dienen. Das ist schlimm. Ja, und das können Muslime, also hier, das ist zwar über die Juden offenbart und über die Israel oder Ahlul Kitab, Christen auch in einem gewissen Maße, aber wie wir schon sagten, der Koran ist vor allem Hudan lil Muttaqin, Rechtleitung für die Gottesfürchtigen, und in all diesen Verurteilungen, Warnungen von Allah ist auch immer eine Ermahnung für die Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass wir nicht denselben Fehlern und Vorgaben folgen wie die vorigen vor uns. Und auch wir sollen also nicht eilen, lernen und dann nach unserem Gutdünken verwalten und hier und da verschweigen, hier und da veruntreuen, hier und da verunstalten und es dann so weitergeben, dass es den Menschen nicht mehr Wahrheit und Licht bringt, sondern im Gegenteil Uneinigkeit und Abspaltung fördert. Über das Sprechen von Wahrheit auch, dass man uneingeschränkt, ohne auf die eigenen Interessen zu achten, die Wahrheit sagt oder sich traut, das zu sagen. Da gibt es von Ahmad bin Hanbal wird gesagt, dass er, das ist eine lange Geschichte, auf jeden Fall, dann es gab mal eine Zeit in seinem Leben, wo er so sehr geschlagen wurde aufgrund seiner bestimmten Meinung, die er für die Wahrheit hielt, also die er als Wahrheit weitergab, wurde er so oft geschlagen, dass er die Hände nicht mehr zum Gebet heben konnte. Subhanallah. Subhanallah. Und das ist diese Gelehrten, die das machen, verdanken sie sehr viel, weil hätten die das damals nicht gemacht, hätten die Gelehrten gesagt, nee, das ist mir zu viel, das kommt mir teuer zu stehen, ich mache jetzt einen Rückzieher, ich erzähle die Wahrheit nicht mehr, dann wie wäre die Wahrheit bis zu uns gekommen? Hätten die Gefährten des Propheten sallam damals Halt gemacht, als sie Probleme hatten, als sie Schwierigkeiten erlitten und gesagt, nee, mein Leben ist mir auch lieb und teuer, Allah versteht das schon, Khair inshallah, dann wie hätte der Islam sich bis zu uns weitergetragen, sodass wir auch von der Rechtleitung von Allah profitieren können. Und ihr erinnert euch an der Aussage von Abu Huraira radiallahu an, der sagte, dass, ich würde kein Hadith erzählen, aber also ich erzähle nur Aussagen des Propheten wegen diesen zwei Ayat im Koran. Und dann erzählte er zwei Ayat, in denen es auch ähnlich mit dieser Ayat es hieß, dass diejenigen, die ihn verschweigen, etc. etc. Also nicht, er erwähnte nicht diese Ayat, sondern zwei andere, die aber eine ähnliche Aussage haben. Und den Allah halt diejenigen warnt, die wissen, es aber trotzdem verschweigen. Und wie gesagt, nochmal, das heißt aber nicht, dass wir uns jetzt die Freiheit nehmen, immer überall, sei es passend oder unpassend, nützlich oder schädlich, manchmal sogar schädlicher als nützlicher, immer alles sagen und denken, ja, wir sind ja Gott sei Dank diejenigen, die immer die Wahrheit sagen. Nein, ein gewisses Maß an Weisheit ist uns vom Propheten sallallahu alaihi wasallam gelehrt worden. Und um das natürlich zu erwerben, diese Weisheit, erfordert es natürlich viel Wissen, viel Lernen, um die Situationen richtig einschätzen zu können. Und Allah möge uns diese Weisheit geben, dass wir zu denen gehören, die Wissen auf so eine Art und Weise verbreiten, erstmal lernen natürlich, und dann Wissen auf so eine Art und Weise verbreiten, die wirklich nützlich ist und die Menschen wirklich im guten Sinne der Wahrheit näher bringt. Ja, und weil es gibt auch eine Art und Weise, Wahrheit in Anführungsstrichen zu verbreiten, die Menschen im Gegenteil sogar noch abschreckt oder weiter von der Wahrheit entfernt. Das gibt es auch Aussagen von Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam, die, wie zum Beispiel ein Sahabi sagte, wurde gefragt, dass, warum gibst du uns nicht länger Unterricht? Und er sagte, nein, ich fürchte, dass ich euch langweile. Subhanallah. Der hätte auch sagen können, nee, wieso, ich erzähle doch die Wahrheit und ich erzähle jetzt meinetwegen 5 Stunden am Stück und kein Mensch hat das Recht, sich zu beklagen. Aber er sagte, nein, ich achte auf die Situation der Menschen, mit denen ich rede. Ich will ja auch, dass das ankommt, was ich sage. Ja, und nur weil es die Wahrheit ist, habe ich nicht das Recht, jetzt grenzenlos, ohne auf die Situation meines Gegenübers zu achten, immer weiter zu erzählen, sondern man soll erinnern, dort, wo die Ermahnung nützt. Und diesen Nutzen zu erkennen, das erfordert halt viel Weisheit. Und Allah möge uns allen Weisheit geben und uns bewahren, zu denen zu gehören, die Wissen verschweigen, um ihre eigenen Interessen zu wahren oder zu erwerben. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk, wa jazakumullahu khairan.